Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach wie vor nicht entschieden? Auf welchem Platz steht das neue Museum für moderne Kunst in Warschau? Und wurde die Komponistin Ethel Smith zu Unrecht vergessen? Themen dieser Stunde. Die Länder haben heute entschieden, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk kostensparend und effizienter werden soll. Die zweite, mit Spannung erwartete Entscheidung, dass vertagt wurde, ob die Rundfunkgebühren für ARD, ZDF und Deutschlandradio im kommenden Jahr für jeden Haushalt um 58 Cent im Monat steigen oder nicht. Wovon ja abhängt, was Sie sehen und hören können. Mein Kollege Christoph Sterz hat die Sitzung der Länderchefs und Chefinnen verfolgt. War die Gebührenvertagung für Sie eine Überraschung?
Nee, das war für mich keine Überraschung, weil vorher sich auch schon gerade Sachsen-Anhalt und Bayern geäußert haben. Also Rainer Haseloff und Markus Söder, die haben gesagt, mit uns wird es auf jeden Fall keine Beitragserhöhung geben. Während andere Länder gesagt haben, naja, da kommen wir aber gar nicht drum herum. Das ist nämlich Teil eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Ein Verfahren, das die Länder selber sich überlegt haben. Da können wir nicht einfach sagen, das wollen wir nicht. Und deswegen war da eigentlich programmiert, dass es Streit darum geben würde. Und den hat es ganz offensichtlich gegeben, weil es ja auf diesem Gebiet dann tatsächlich kein Ergebnis gegeben hat.
Die Rundfunkkommission der Länder soll nun im Dezember einen Vorschlag zu den Gebühren machen. Ist dann also mit einer Entscheidung zu rechnen?
Das ist wirklich eine große, gute Frage, weil im Moment überhaupt nicht klar ist, dass es für irgendwas eine Einstimmigkeit gibt. Das Problem ist nämlich bei der Rundfunkpolitik, dass die Bundesländer wirklich eine 16-0 Entscheidung treffen müssen. Also es darf niemand ausscheren. Und da reicht ein Bundesland, das ist ja schon mal passiert, dass Sachsen-Anhalt vor 4 Jahren gesagt hat mit dem Landesparlament, nö, wir entscheiden da nichts in Sachen Rundfunkbeitrag. Dann ist das Ganze nicht gekommen und dann musste das Bundesverfassungsgericht das klären und hat den Öffentlich-Rechtlichen Recht gegeben. Ja, und deshalb ist das auch diesmal wieder möglich, dass ARD und ZDF vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, weil sie eben einen klaren Auftrag haben, den sie erfüllen müssen und die sagen, ja, wir können den nicht erfüllen, wenn wir nicht ausreichend finanziert sind. ARD-Vorsitzender und SWR-Intendant Kai Gnifke hat sich dazu heute folgendermaßen geäußert.
Es wäre sicher hilfreich gewesen, wenn die Länder auch in der ungeklärten Frage der Anpassung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar 2025 eine Entscheidung getroffen hätten. Wir werden das prüfen, was das für die ARD bedeutet, inhaltlich und juristisch.
Das heißt, das ist jetzt noch keine Klageandrohung. Der ZDF-Intendant Himmler geht da in eine ähnliche Richtung, sagt, dass es besonders problematisch sei, dass die zukünftige Finanzierung noch überhaupt nicht geklärt ist. Also auch das relativ zurückhaltend. Aber es gibt auch andere Stimmen, die da deutlich anders unterwegs sind. Zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, die sagt, dass die Bundesländer eine, Zitat, Einschränkung der Programmvielfalt und der Zukunftschancen provozierten und sich die Rundfunkanstalten nun mit ihrem verfassungsmäßigen Recht wehren müssten vor dem Bundesverfassungsgericht. Also die sagen, die müssen auf jeden Fall klagen.
Dann ist es doch aber nach der Niederlage von Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht eine ziemlich riskante Sache für die Politik, wenn jetzt noch mal eine Entscheidung fällt, auf die ein erneuter Gang nach Karlsruhe folgt.
Das ist absolut riskant. Die Bundesländer sagen aber, naja, wir haben da ja jetzt einige Reformen vorgeschlagen bzw. vorgeschrieben, die dafür sorgen, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft deutlich schlanker und günstiger werden. Und demnach wird sich das Problem schon irgendwie lösen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat das Ganze im Interview der Woche im Deutschlandfunk deswegen auch relativ gelassen genommen.
Ich glaube, es wäre dann einfach nicht nötig zu klagen, weil es, glaube ich, eine ordentliche Lösung ist. Ich hätte es mir jetzt auch anders vorstellen können, aber wir haben da ordentlich dran gearbeitet und ich glaube, das Ergebnis ist okay, das muss man nicht beklagen.
Das ist, wie gesagt, seine Sicht der Dinge von Hendrik Wüst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das gerade die Öffentlich-Rechtlichen dann doch deutlich anders sehen.
Es gab große Proteste, auch Fazit hat darüber berichtet, Pläne Dreisat einzustellen. Heute klang das offensichtlich anders. Wie genau?
Ja, es klang deutlich anders. Und zwar hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer gesagt, nee, also wir haben nicht beschlossen, dass Dreisat auf jeden Fall verschwindet. Und das liest sich auch in den Beschlüssen, die mir vorliegen, schon ein bisschen anders. Also, dass Dreisat und Arte erstmal bleiben dürfen. Aber dass das deutsch-französische Arte zu einem europäischen Kulturkanal werden soll und dann die Inhalte von Dreisat dort landen könnten. Aber da steht jetzt explizit drin, Zitat, eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Das bedeutet, es ist also nicht das Ende von Dreisat. Das haben die nicht herbeigeschrieben, das haben die nicht entschieden. Und das unterscheidet sich auch deutlich von anderen kleineren Fernsehsendern, auf die sich die Rundfunkpolitik bezieht. Denn da wird zum Teil sehr deutlich gesagt, wir haben vier Infosender, das sind Tagesschau 24, Phoenix, ARD Alpha und ZDF Info. Davon müssen zwei verschwinden so. Oder von ZDF Neo und ARD One, davon darf es nur noch einen geben. Davon ist bei Dreisat und Arte eben nicht die Rede. Und das bedeutet an der Stelle also, dass es zumindest aktuell ja ein Ende von Dreisat nicht gibt.
Können Sie nach diesem Tag in Leipzig eine Bilanz ziehen des Tages?
Ja, kann ich, tut aber weh. Also es ist wirklich, die Reformen, die beschlossen wurden, gehen, auch wenn sie vielleicht weitreichend klingen, nicht wirklich weit, weil zum Beispiel wurde auch beschlossen, dass 17 Radiosender der ARD zugemacht werden sollen. Das sind aber alles sehr, sehr kleine Sender zum Teil, sowas wie ein Musiksender NDR Blue oder ein Kinder-Jugendsender MDR Tweens, die sind wirklich ganz, ganz klein. Das wird auch nicht finanziell groß ins Gewicht fallen und gleichzeitig eben diese Nichtentscheidung zum Rundfunkbeitrag. Das öffnet Tür und Tor für populistische Äußerungen, so nach dem Motto, ARD und ZDF holen sich das Geld vom Bundesverfassungsgericht und die Politik lässt sie machen. Aber nein, so ist es nicht. Wir sind in einem Rechtsstaat und da sind dann halt die Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich auch irgendwie bindend, auch für die Politik. Und ja, deswegen, ich glaube, die hätten, wenn sie was hätten beschließen wollen, was wirklich weitreichend ist, was auch den Rundfunkbeitrag so richtig senkt, hätten sie das ja tun können. Das wollen sie aber nicht, weil sie damit ihre eigenen Wähler auch vergrätzen würden. Das trauen sie sich aber nicht zu sagen. Und deswegen mogeln die sich da so ein bisschen drumherum, schieben den schwarzen Peter den Öffentlich-Rechtlichen zu. Und am Ende hilft es wirklich niemandem.
Christoph Sterz über die heutige Tagung zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nicht nur in Deutschland dauert es ein paar Jahre länger als geplant, wenn die öffentliche Hand baut. Beispiel Polen. 18 Jahre musste auf das neue Museum für moderne Kunst gewartet werden. Heute ist es in Warschau endlich eröffnet worden. Welchen Anspruch es hat und wie es im Zentrum der polnischen Hauptstadt Geschichte spiegelt, das schildert Martin Adam.
Die Spitze von Warschaus Kulturpalast verschwindet im Nebel. Stalins Geschenk an das sozialistische Polen nach dem Krieg, ein nicht zu übersehender Fingerzeig, wer eigentlich die Macht im Land hatte, dominiert bis heute die Innenstadt, auch wenn der Palast rundherum von Bürotürmen eingekreist wurde. Nur an den Platz Defilat, den Aufmarschplatz vor dem Kulturpalast, hat sich in all den Jahren niemand herangetraut. Bis jetzt.
Takiego miejsca w Warszawie.
So einen Ort, der von Grund auf gebaut wurde, um die polnische Kunst zu fördern und dabei selbst so spektakulär ist, gab es seit Jahrzehnten nicht mehr in Warschau. Das ist ein Projekt für das neue Warschauer Zentrum. Rafał Trzaskowski, der Warschauer Stadtpräsident, steht im neuen Museum für moderne Kunst, direkt vor dem Kulturpalast und bewusst völlig anders. Stalins Zuckerbäckerbau hier, ein heller weißer Kasten dort. Umgerechnet 160 Millionen Euro teuer, finanziert von der Stadt Warschau. Nach fast 20 Jahren in Behelfsbauten, einem alten Möbelhaus und zuletzt der temporären Kunsthalle aus Berlin, die an die Weichsel umgezogen war, soll das Museum jetzt hier dauerhaft zu Hause sein. Von außen erinnert es an einen Schuhkarton mit Fenstern. Von innen ist es ein Raumschiff in Weiß. Ungewöhnlich, aber gewollt zurückhaltend, sagt Thomas Pfeiffer, der US-amerikanische Architekt. Ich sehe dieses Gebäude als Rahmen für die Kunst. Wir haben hier ganz spezifische Räume, Raumgrößen, und die werden im Laufe der Jahre mit Kunst kuratiert. Unten eine große Eingangshalle, weiter oben zunehmend verwinkelt und durch Fenster und Oberlichter immer heller werdend. Die Kunst hier soll im Warschauer Licht betrachtet werden. Auch im übertragenen Sinne, sagt Museumsdirektorin Joanna Mitkowska.
Alle Museen haben ein Problem mit Parität. Wenn es um die Zahlen geht, dann gibt es in den Sammlungen mehr Werke von Männern als von Frauen. Und da unser Museum sehr engagiert ist in gesellschaftlichen Fragen und die Frage der Gleichberechtigung in Polen besonders wichtig ist, haben wir beschlossen, dass wir bei der Eröffnung ausschließlich Künstlerinnen präsentieren werden.
So wie die gewebte Monumentalskulptur der polnischen Bildhauerin Magdalena Abakanowicz, die im Nebenraum von der Decke bis zum Boden reicht. Ein neues Zentrum für Warschau soll das Museum sein, aber Warschau weiß noch nicht so richtig, was es von dem weißen Kasten halten soll. Ich bin nicht begeistert. Es heißt, das sei moderne Architektur, aber mich begeistert sie nicht. Aber ich denke, die Stadtmitte ist ein Ort für das Moderne.
Ich glaube, wir müssen etwas länger mit dem Gebäude zusammenleben, denn jetzt schockiert es wahrscheinlich viele Menschen. Mich auch am Anfang, denn es passt nicht zur Architektur in der Umgebung hier. Warschau wird gewissermaßen zum Zentrum Europas. Immer mehr Ausländer kommen hierher. So ein Museum wird auch andere zum Besichtigen einladen. Die Lage ist super, neben unserem Symbol, das auch kontrovers ist. Und hier gibt es jetzt etwas ganz Neues, das den Blick auf das Neue in der Stadt lenkt.
Angesprochen auf das Gebäude lacht der Stadtpräsident Rafał Trzaskowski. Das Gebäude sei ja erst der Anfang. Wenn Sie erst die Dauerausstellung sehen in der heutigen so polarisierten Welt, dann wird die Diskussion erst richtig losgehen, wem was gefällt und was nicht. Es wird sicher auch Menschen geben, die etwas zensieren oder ändern wollen. Es geht genau darum, Diskussionen anzustoßen. In Warschau ist kein Platz für Zensur und Verbote, sondern für Diskussion und Meinungsaustausch. Ein nicht sonderlich versteckter Seitenhieb auf die restriktive Politik der rechtspopulistischen PiS-Partei, die Polen bis Ende 2023 regiert und etliche Kulturhäuser auf eine recht einheitliche, patriotische Helden- und Opfererzählung getrimmt hatte. Drinnen im Museum für moderne Kunst ist davon nichts mehr zu spüren. Viele andere Räume sind noch leer. Erstmal soll das Gebäude selbst im Mittelpunkt stehen, bevor es sich langsam mit Kunst füllt. Oft aber nicht nur aus Polen und modern, frühestens 1989 entstanden. Nur eine Ausnahme gibt es. In der ersten Etage steht die Freundschaft. Zwei Bronzemänner Arm in Arm, von der polnischen Künstlerin Alina Schapoczniakow geschaffen, 1953 für den Kulturpalast. Jetzt stehen die beiden sozialistischen Giganten im neuen Museum am Fenster und schauen über den alten Aufmarschplatz auf den Palast. Aus der Moderne zurück auf Warschaus altes Zentrum.
Das neue Museum für moderne Kunst in Warschau. Peter Pan, die Geschichte vom Jungen, der nicht erwachsen werden wollte, hat Walt Disney 1953 in unvergessliche Bilder umgesetzt, die bis heute bezaubern. Der grün gewandete Frechdachs von der Insel Niemandsland fliegt mit Feenstaub durch die Welt, holt sich bei Wendy und ihren Brüdern seinen verloren gegangenen Schatten zurück und kämpft mit ihnen und seinen verlorenen Jungs gegen Captain Hook und seine Piraten. Dass es in J.M. Barries Original von 1902 recht düster zugeht und er für Erwachsene geschrieben hat, das zeigt womöglich die Inszenierung im Deutschen Theater Berlin.
Wer sind nur diese vermummten Horden, die schwärmen über die öden Steppe, bleiben in rissiger Erde stecken, die nur der flache Horizont umgibt? Was ist diese Stadt dort über den Bergen? Bricht und baut sich und bürst in der lila Luft. Fallende Türme, unwirklich.
Das Ende der Geschichte von Peter Pan, zumindest im Deutschen Theater Berlin. André Mumot war heute Abend bei der Premiere. Zuerst einmal angekündigt war ja die Uraufführung einer Peter Pan-Interpretation von Patty Kim Hamilton mit zusätzlichen Texten aus T.S. Eliots Wasteland, also das Öde Land. Dabei ist es aber wohl nicht geblieben.
Nein, da hat uns vor einigen Tagen die Nachricht erreicht, es ist nun doch keine Uraufführung. Patty Kim Hamilton steuert nur einen kleinen Text bei für eine Stückentwicklung des Ensembles. Offensichtlich war das schon auch eine etwas schwierige Produktion, weil vor 2 Wochen die eigentlich eingeplante Regisseurin Jessica Weiskirchen aus privaten Gründen diese Inszenierung verlassen hat. Sie wurde dann rechtzeitig gerade noch ersetzt von Alexander Eisenach und Jan Jordan. Die haben das übernommen und haben dann aber auch eben diesen Schwerpunkt gesetzt. Es geht um T.S. Eliot, The Wasteland, es geht um Peter Pan und dann kommt noch so ein ganz kleines bisschen von dem Text der Autorin Patty Kim Hamilton mit hinzu. Das ist aber auch wohl so mehr oder weniger geplant gewesen, weil die arbeitet da noch weiter dran, ein eigenes Stück daraus zu machen, das dann vielleicht auch irgendwann uraufgeführt wird. Heute Abend war es jedenfalls nicht der Fall.
Wie sah es denn heute Abend in diesem öden Land aus, um mal ganz vorne anzufangen?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, das ist eigentlich relativ deprimierende Stimmung. Man hat es auch eben gerade in dem kurzen Ton gehört. Das war ein Ausschnitt aus dem Wasteland. Dafür hat Katrin Frosch eine Bühne entworfen, die aus verschiedenen Kammern besteht, die sich so über die Drehbühne drehen. Da ist zum Beispiel so ein etwas unheimliches Schwimmbad mit einem Wassertank zu finden, eine kleine Küche, die in einem Käfig untergebracht ist. Und in diesen beklemmenden Räumen werden dann eigentlich die Texte dargeboten. Es wird aber auch live musiziert. Rahel Hutter und Niklas Kraft sind an 2 Pianos zu erleben. Also das ist eine sich immer weiter drehende, beklemmende Albtraumlandschaft eigentlich. Das ist unangenehm und bedrückend die meiste Zeit über. Und in dieser Welt finden dann eben diese Konfrontationen der unterschiedlichen Texte statt.
Im kollektiven Trickfilmgedächtnis ist Peter Pan ja ein grüner Junge mit kecker Feder an der Kappe. Ich habe es schon angerissen. Was erzählt denn nun düster das Original?
Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, den Roman vor allen Dingen von James M. Barrie, Peter Pan, der im Original Peter and Wendy heißt, zu lesen. Das ist ein wirkliches Meisterwerk meiner Meinung nach. Das können auch Kinder lesen, aber gerade für Erwachsene ist das hochinteressant, weil es ein großartiges Buch ist, eben über das Nachdenken über die Kindheit. Die Kinder sind da übrigens herzlos. Die werden als herzlos bezeichnet. Deswegen können sie auch in ihre Fantasiewelt verschwinden, können ihre Eltern im Stich lassen. Denen ist dann alles egal. Peter Pan ist der Inbegriff dieses sehr egoistischen Kindes eigentlich. Und dann geht es darum, dass man sich davon verabschieden muss, dass man erwachsen werden muss und dass das auch mit einer großen Trauer verbunden ist. Und dieser Traueraspekt, der ist, glaube ich, der heute Abend in den Mittelpunkt gestellt wurde, auch wenn es einige ganz amüsante Szenen gab, ist es doch eben ein Abend, der das Sterben in den Mittelpunkt rückt. Und das kommt wohl von Patty Kim Hamiltons Text, weil da erinnert sich eine sterbende Frau an ihr Leben und an ihre frühe Kindheit, in der es mal Liebe gegeben hat, die sie dann später nie wieder gefunden hat. Und deshalb muss hier auch Peter Pan sterben, der das eigentlich ja nicht tut im Original. Der ist ein 100-jähriger Mann, der verzweifelt versucht, an seiner Jugend festzuhalten und der immer wieder auch versucht, die Kinder an sich zu ziehen, die ihn dann eben entsprechend jung halten sollen.
War das letztlich ein überraschender Abend, ein zusammengeschusterter Kompromiss oder ein schlüssiges Konzept?
Also ganz am Ende geht das Konzept auf, dass es eben dieser Abschied vom Leben ist, der sich dann auch mit diesen Aspekten des Peter Pan, nicht erwachsen werden wollen, das Zuhause verlassen müssen und so weiter, dass der Abend sich damit beschäftigt hat, das hat am Ende schon für mich einen Sinn ergeben. Allerdings war das ein weiter Weg dahin, in gerade mal 75 Minuten. Man hat sich lange gefragt, wie kommen diese unterschiedlichen Elemente eigentlich zusammen? Und es hat sich für mich sehr beliebig angefühlt. Da sind großartige schauspielerische Leistungen zu erleben. Ich möchte Lorena Hanschin mal herausgreifen, die da eine wunderbare Wendy gibt und auch großartig singt übrigens. Aber die Szenen wirken aneinander geheftet, wirklich sehr beliebig. Und die Verbindung auch gerade von diesem wahnsinnig intellektuellen T.S. Eliot-Text, den man sich erstmal entschlüsseln muss und der so viele Anspielungen auf die Kulturgeschichte enthält, mit diesen auch zum Teil sehr amüsanten Szenen aus Peter Pan, das ergibt für mich am Anfang erstmal überhaupt kein schlüssiges Bild. Das Konzept ist sicherlich schlüssig erarbeitet, aber es vermittelt sich nicht ans Publikum. Und das ist natürlich die entscheidende Sache. Es muss ja auch, während man das sieht, für die Zuschauerinnen und Zuschauer sich etwas ergeben. ergeben, womit sie was anfangen können. Und allein die Entschlüsselung vom Wasteland, was auch ein grandioser Text ist, ein schwieriger Text ist, kostet schon eine große Anstrengung. Und dann eben wieder da eine Verbindung herzustellen mit dem Peter Pan ist nicht leicht. Und es hat es mir auch sehr schwer gemacht, durch diesen Abend durchzukommen.
André Mumot über Wasteland Peter Pan. Die nächsten Vorstellungen am Deutschen Theater Berlin sind am kommenden Montag und Dienstag. Weiter geht's jetzt mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist ein Antrag der AfD abgelehnt worden, der eine wissenschaftliche Neubewertung des Bauhauses fordert. Mit Blick auf das 100. Jubiläum am Standort Dessau im kommenden Jahr heißt es darin unter anderem, eine einseitige Glorifizierung des Bauhauserbes sei abzulehnen. Der AfD-Kulturpolitiker Till Schneider sagte im Magdeburger Landtag wörtlich, das Bauhaus habe das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Behaglichkeit nach allen Regeln der Kunst vergewaltigt. Im Deutschlandfunk sprach der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle an der Saale, Thomas Bauer-Friedrich, von einer bedrohlichen Entwicklung.
Was uns alle aufschrecken, sensibel werden lässt, sind natürlich die Parallelen, die unweigerlich zu ziehen sind. Es sind genau dieselben Vorwürfe, die es vor fast 100 Jahren gab, als das Bauhaus in Weimar und später dann in Dessau angegriffen wurde. Insofern, ich würde es vielleicht nicht so scharf formulieren, aber in der Sache vom Kern her ist es genau das, was uns alle umtreibt und was uns und auch mich persönlich in unserer kulturellen Arbeit tagtäglich ja beschäftigt, wie wir uns quasi dem erwehren können oder wie wir dem etwas entgegensetzen können.
Der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, Thomas Bauer-Friedrich. Die Berliner Bildhauerin und Multimedia-Künstlerin Nevin Aladar erhält den Kurt-Schwitters-Preis 2026. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ist mit einer Einzelausstellung im Sprengel-Museum Hannover verbunden. Nevin Aladar konzentriere sich in ihrem Werk auf Interaktions- und Transformationsprozesse unserer aktuellen, von Diversität geprägten Gesellschaft, sagte Bettina Ruhrberg als Vertreterin der Jury. Soziale und kulturelle Identität zeigten sich in ihrem Werk als ein offener, prinzipiell unabgeschlossener Prozess mit zahlreichen Erscheinungsformen. Aladar wurde 1972 in der Türkei geboren, ist in Stuttgart aufgewachsen und hat Bildhauerei in München studiert. Seit 2019 ist sie Professorin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Für ein unscheinbares kleines Papierrechteck, das eine Frau mit Krone zeigt, sind Sammler bereit, Millionen zu zahlen. Die blaue Mauritius-Briefmarke. Nur 12 Exemplare gibt es weltweit. Eine dieser Marken stellt auch das Berliner Museum für Kommunikation Berlin aus. Und dort lagerten seit Jahrzehnten noch weitere, wenn auch weniger wertvolle Utensilien der Post. 216 französische Poststempel der 1940er Jahre, wie das Museum mitteilte. Mit einer feierlichen Veranstaltung in Paris wurden die Poststempel nun offiziell in die Sammlung des Musée de la Poste überführt. Laut Mitteilung stammen die Stempel überwiegend aus Elsass-Lothringen. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie durch Deutschland eingezogen und landeten als Sammlungsgut im damaligen Reichspostmuseum. Erst durch ein Provenienzforschungsprojekt, gefördert vom Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, wurde das Museumsteam auf die Stempel aufmerksam. In einer deutsch-französischen Zusammenarbeit wurde dann die Geschichte der Stempel erforscht.
Dieser Tage war es eine Schlagzeile wert, dass die Wiener Philharmoniker in ihrem nächsten Neujahrskonzert zum ersten Mal Musik spielen, die eine Frau komponiert hat. Nicht aus dem 19. Jahrhundert, sondern dem frühen 20. ist die Oper The Wreckers der Britin Ethel Smyth, die das Staatstheater Meiningen wiederentdeckt hat.
Thank you.
Lebende in The Wreckers, die Strandräuber von Ethel Smyth, 1906 in Leipzig uraufgeführt, wo sie studiert hatte, nachdem sie in einen Hungerstreik getreten war, um ihrem Vater die Zustimmung abzutrotzen und dann 1910 für die Frauenrechtsbewegung March of the Women komponierte. Georg Kasch war für Fazit bei der ersten szenischen Urfassung auf Deutsch im Staatstheater Meiningen. Wer sind die Strandräuber und mit wem gibt es Konflikte?
Die Strandräuber sind eine Dorfgemeinschaft in Cornwall an der englischen Küste und die lebt vom Strandgut gekenterter Schiffer. Allerdings helfen die Menschen beim Kentern nach, indem sie beim Sturm die Orientierungslichter löschen. Und das wird vom Zensor der Gemeinde sogar religiös untermauert und begründet. Allerdings hat dieser Zensor eine junge Frau, Circa, und die begehrt dagegen gemeinsam mit ihrem heimlichen Liebhaber Mark auf und zündet eigene Leuchtfeuer an, um die Schiffe zu warnen. Und das geht natürlich nicht gut aus für die beiden Liebenden.
Nur für die beiden Liebenden oder auch für den Rest der Gemeinschaft?
Nee, der Rest der Gesellschaft, der überlebt das ganz gut und ist dann so ein sehr eher düsterer Haufen. Also eigentlich bleibt am Ende alles beim Alten, nur dass eben die beiden Störenfriede aus dem Weg geräumt sind.
Hat Regisseur Jochen Biganzoli die Geschichte zeitlich verortet?
Ja, und zwar hat er sie im Hier und Heute verortet, in Thüringen oder zumindest in einer Gegend, in der die AfD stark ist. Denn Ausstatter Alexandre Caracciola hat einen wandelbaren Milchglaskubus auf die Bühne gestellt und an den schreiben die Leute immer wieder neue Wörter und Parolen, also zum Beispiel Ausländer raus oder wir zuerst oder unser Land, unsere Heimat. Das zeigt ganz gut, wer diese Leute sind. Das sieht man auch an den Kostümen, die eben hier in der Stadt auch durchaus auf der Straße zu entdecken sein könnten. Und es zeigt auch, warum Circa und Mark gegen sie rebellieren. Also die sind hier wirklich von so einer richtigen politischen Wucht. Und das geht ganz gut auf, auch wenn Jochen Biganzoli bei der Figurenführung durchaus hätte genauer arbeiten können.
Was haben Sie denn Bemerkenswertes in dieser Geschichte gefunden von einer Frau, die es jetzt erst wieder zu entdecken gilt? Aber zur Musik kommen wir gleich noch.
Die Story ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig besonders. Es geht eben darum, dass es ein Außenseiterpaar gibt und dass es darum, um sie herum so eine Art Eifersuchtsdrama, Liebesgespinst gibt, verschiedene Abhängigkeiten. Aber das Tolle ist, dass Smyth dort gleich drei starke Frauenfiguren gezeichnet hat. Also es ist neben der Heldin auch noch eben die Nebenbuhlerin und dann gibt es noch eine dritte Figur, die hier in dieser Fassung alle auch noch so ein bisschen amorös miteinander verstrickt sind. Das ist ganz schön, denn auch Smyth hatte lesbische Beziehungen.
Was für eine Klangsprache hatte sie und welche musikalischen Vorbilder haben Sie in den Strandräubern herausgehört?
Die Frage ist eher, wen man nicht heraushört. Also Verdi ist dabei, Wagner, Puccini, Bizet, Brahms, Mendelssohn, sogar Johann Sebastian Bach in den Chorälen. Aber das Tolle ist, dass Smyth daraus einen ganz eigenen Klang macht, der ganz im Dienst einer ungeheuren Dramatik und Wucht steht. Das bläst einen an, da entstehen Klänge, die einen in den Sessel drücken und die Leidenschaften der Figuren vollkommen zwingend erscheinen lassen. Wir haben das in dem Musikbeispiel schon ganz schön gehört, dass da wirklich zwei Seelen miteinander verschmelzen und so der ganz, ganz große Klang entsteht. Und das darin badet man einfach 3 Stunden lang. Das ist wunderbar.
Generalmusikdirektor Killian Farrell stand am Pult. Die musikalische Umsetzung hat Ihnen also genauso gut gefallen?
Die Partitur ist ja eine echte Herausforderung und ja, das hat mir gefallen, wie die Meininger Hofkapelle das meistert. Allerdings haben die schon am Anfang so eine Weile gebraucht, um warm zu werden, aber dann hat Killian Farrell all die wunderbaren Details aus den Klangmassen herausgekitzelt. Die machen ja die Komposition so kostbar von Smyth. Und dann gibt es ja auch noch die Solisten. Da hat Caris Tucker als Circa am eindrücklichsten gestrahlt. Die hat so einen lodernden Mezzo, der alles niedergleist. Also auch da dieser Druckmoment. Aber auch Emma McNary als ihre Nebenbuhlerin Avis, Alexander Geller als Mark und Tomasz Wija als ihr Mann Pasco haben wirklich tolle Momente. Und der Chor, der singt und agiert fulminant.
Nach dem, was Sie jetzt sagen, können Sie wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, wie die Komponistin so lange vergessen werden konnte.
Also ich will diese Oper auf jeden Fall öfter auf der Bühne erleben und es ist wirklich unverständlich, dass die Komponistin so vergessen werden konnte. Und das, nehme ich an, dürfte an der lange Zeit männlich geprägten Musikwissenschaft liegen, auch an männlich geprägten Feuilletons, an männlich geprägten Theaterleitungen. Denn Smyth ist ja nicht die einzige Könnerin, die aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurde. Und es ist vollkommen überfällig, dass da jetzt was passiert. Immerhin wird die Oper in dieser Spielzeit neben Meiningen noch in Karlsruhe und Schwerin gezeigt. Ich glaube aber, da müssten jetzt auch unbedingt die großen Häuser ran, wie Berlin, Frankfurt, München oder Wien, damit das Werk wirklich im Repertoire ankommt.
Georg Kasch begeistert über The Wreckers von Ethel Smyth. Die nächsten Termine am Staatstheater Meiningen sind am 3. und 15. November. Zwickau hat dieser Tage schon die Karten auf den Tisch gelegt. Als Teil der sächsischen Kulturhauptstadtregion will die Stadt in Sachsen im nächsten Jahr Kunst und Bergbau zusammenbringen. Und was plant Chemnitz? Alexandra Gerlach war bei der Pressekonferenz heute.
Hallo.
Die Vorstellung des Programms Hallo. Beginnt mit Conny.
Ich bin Conny, fast 72. 1979 bin ich in die Stadt Karl-Marx-Stadt gekommen, wegen der Liebe.
Conny war Krankenschwester bis zur Rente. Jetzt tanzt sie mit in einem der neuen Kulturhauptstadtprojekte für Senioren. Die ganze Stadt soll in Bewegung kommen. Das ist das Ziel der Macher des Kulturhauptstadtjahres 2025 in Chemnitz. Das ist der Ansatz, der sich im kommenden Jahr durch fast alle der 150 Projekte und der rund 1000 Veranstaltungen ziehen wird. Fünf große Themen prägen das Programm. Hashtag 3000 Garagen zeigt Chemnitzer Garagen als soziokulturelle Archive, kreative Räume und Orte der Begegnung. Der Kunst- und Skulpturenweg Purple Path bringt 38 Dörfer und Gemeinden im Erzgebirge auf die europäische Landkarte. Mit neuen Kunstwerken bekannter regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler, die sich aktiv mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen. Kurator Alexander Ochs.
Wir platzieren Kunst, die besteht aus Materialien, die aus dem Berg kamen. Das heißt aus Zinn, aus Silber, aus Kaolin. Wir ordern nicht Kunst, aber ich finde Kunst, mit der ich Geschichten erzählen kann, ohne sie zu instrumentalisieren.
Aufgebaut werden die Kunstwerke jeweils mit den örtlichen Bauhöfen. Eingeweiht wird mit einem großen Fest, alles gemeinsam und vor Ort. Weitere Themenschwerpunkte des Programms im Kulturhauptstadtjahr sind neue sogenannte Maker-Hubs als Kreativorte, die sich mit dem gemeinsamen Handwerken, der Mode oder anderen Gewerken widmen. Im Projekt Gelebte Nachbarschaft geht es um nachhaltige Stadtentwicklung. Es werden unter anderem Apfelbäume gepflanzt. Die Europäische Werkstatt für Kultur und Demokratie ist das Herzstück. Die Gesellschaft in Bewegung bringen, Selbstwirksamkeit vermitteln. Es geht um den Austausch der Generationen und um Kooperationen über Grenzen hinweg. See the unseen, das Unsichtbare sichtbar machen, das ist das Motto. Und es passt perfekt auf diese Stadt, die bis zum Zweiten Weltkrieg eine der reichsten deutschen Kommunen war. Nach der fast totalen Zerstörung kam der Neuanfang. Aufbau einer sozialistischen Musterindustriestadt mit neuem Namen. 1989 der nächste Bruch. Innerhalb von wenigen Jahren gingen rund 80.000 Industriearbeitsplätze und viele Einwohner verloren. Transformation ist hier kein Fremdwort. Der ständige Wechsel hat die Stadt geprägt und viele Menschen gezeichnet. Hier setzt die Kulturhauptstadt an. Sie will mit ihrem Programm die Menschen rausbringen und viele machen mit.
Liebe Gäste, wir haben die Vergangenheit nun hinter uns gelassen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, zu uns runterzukommen.
Ich habe die Vision, alle hier Geborenen bleiben in der Stadt und machen sie jünger.
Dass alle Chemnitzerinnen und Chemnitzer endlich wieder stolz auf ihre Stadt sind.
Dass sie sich auf Augenhöhe und respektvoll begegnen.
Und auch Oberbürgermeister Sven Schulze erhofft sich neben internationaler Aufmerksamkeit und vielen Touristen in der Stadt einen mentalen Aufschwung für Chemnitz.
Kultur kann Teilhabe heißen, aber auch die Überwindung von gesellschaftlichen Spaltungen. Und Kultur kann am Ende auch diejenigen aktivieren, die sonst vielleicht nicht so mit dabei sind. Das ist unser Ziel.
See the Unseen bringt Chemnitz und 38 Gemeinden im angrenzenden Erzgebirge zusammen und strahlt auch in Projekten über die Grenzen nach Polen und Tschechien hinaus. Ein Ansatz, der Barbara Gressler, die die Europäische Kommission beim Bund vertritt, besonders freut.
Die Region auch zum Leuchten zu bringen mit der Zusammenarbeit, ich glaube, das ist was ganz Besonderes.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Gibt es mehr Autos oder Kinder auf der Welt? So lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, gestellt diesmal vom 4 Jahre alten Lee. Da wäre schon interessant, wie viele Erwachsene das beantworten könnten. Weltweit gab es im Jahr 2020 insgesamt 1,6 Milliarden Kraftfahrzeuge, also Autos und Lkw zusammen, klärt uns alle Martin Mühl auf. Laut den Vereinten Nationen lebten im vergangenen Jahr 2,4 Milliarden Kinder auf der Welt. Weltweit gibt es also mehr Kinder als Autos. Und so haben wir wieder mal etwas gelernt. Kinder stellen eben kluge Fragen. Friedrich Merz nennt Robert Habeck Kinderbuchautor, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. So gehen eben Erwachsene in der Politik miteinander um, ihr lieben Kinder. Da hört ihr jetzt mal besser weg. Das ist kein Vorbild für euch. Der CDU-Kanzlerkandidat und stolze Jurist Friedrich Merz, der sich auf einem Parteitag über seinen grünen Konkurrenten Robert Habeck lustig machte. Der hat zwar immerhin Literaturwissenschaft studiert, dann aber gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea Paluch auch Kinderbücher verfasst. Kinderbuchautor ist offenbar besser geeignet, wenn man vorhat, jemanden ein bisschen zu diskreditieren, ja zu hänseln, schreibt Kathleen Hildebrand. Weil diese Berufsbezeichnung in den meisten Ohren eben allzu harmlos klingt, naiv, weltfremd, unernst. Ob wir, die wir Kinder ernst nehmen, den CDU-Kanzlerkandidaten ernst nehmen müssen, ist doch sehr die Frage. Wirtschaftlich ist diese Herablassung absolut unbegründet, findet jedenfalls Kathleen Hildebrand. Im Jahr 2023 machte die Kinder- und Jugendliteratur fast ein Fünftel der deutschen Buchverkäufe aus. Und nach der Belletristik mit 35,5% bilden Bücher für junge Leser schon lange die zweitgrößte Warengruppe auf dem Buchmarkt. Vielleicht beeindruckt das ja sogar einen Friedrich Merz. Allerdings könnte auch der Kulturbetrieb noch ein wenig dazulernen. Der einzige Kinderbuchautor, der je mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde, so Kathleen Hildebrand, bekam ihn 1957. Es war Erich Kästner. Kulturschaffende haben es eben nicht immer leicht. Musik kann mich umbringen, sagt ein Meister des Taktstocks. Ich bin das Opfer meiner eigenen Intensität, aber ich muss das Feuer legen, von unten. Wenn ich nicht brenne, kann ich die andere nicht anzünden, erklärt der Dirigent Christian Thielemann im Spiegel. Wenn ich merke, mit einer Bewegung erziele ich eine bestimmte Wirkung, dann setze ich sie wieder ein. Intuitiv. Wenn es zu stark ist, habe ich mir mal überlegt, lehne ich mich zurück. Wenn die Anzughose klebt, gehe ich in die Knie. Es ist dann aber nur die Hose. Dirigieren geht von zart bis hart. Für das Zarte muss ich selbst gliederpuppig sein. Wenn ich mich manchmal angucke, denke ich, um Gottes Willen. Mir sieht keiner an, dass ich gerade nervös war. Aber ich weiß, was ich gefühlt habe. Mit Gefühlen ist das ebenso eine Sache. Sonntagnacht wird die Uhr umgestellt, steht in der Taz. Sofort allerorten ein Stöhnen. Nie wisse man, ob es vor- oder zurückgeht. Da haben es die Englisch sprechenden leichter. Spring forward, fall back, lautet ihre Eselsbrücke. Also spring vorwärts, fall zurück. Spring heißt springen, aber auch Frühling. Und Fall heißt fallen, aber auch Herbst. Also, im Frühling springt man eine Stunde vorwärts, im Herbst fällt man eine Stunde zurück. Easy, oder? Das sollten sogar Erwachsene verstehen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki, in Fazit mit Gabi Wurtke. Gute Nacht.